Bei der heutigen Folge handelt es sich um Teil 2 unserer Doppelfolge mit Dr. Joachim Meyer. Hier steigen wir nun noch tiefer in sein Modell der psychologischen Sicherheit in Teams ein. Aufbauend auf den persönlichen und fachlichen Grundlagen aus Teil 1 geht es nun um die konkrete Umsetzung. Wie können Teams Sicherheitsbedürfnisse sichtbar machen? Wie gelingt ein offener Dialog über Unsicherheiten ohne Überforderung? Im Zentrum steht dabei die Arche, ein frei verfügbares Diagnosetool, das psychologische Sicherheit in Gruppen greifbar macht. Joachim beschreibt die zentralen Dimensionen der Arche, erklärt deren Systematik und Logik und zeigt auf, wie Teams sich über Triggerthemen, Sicherheitsanker und Beziehungsstrukturen verständigen können. Außerdem sprechen wir über typische Widerstände in Organisationen, über die Rolle von Führung in emotional aufgeladenen Prozessen und über die Frage, warum Dialogräume oft wichtiger sind als Lösungsräume. Diese Folge bietet konkrete Impulse für die Team- und Organisationsentwicklung und bleibt dabei immer nah an der Praxis. Ich bin Achim Freier von Mitgestalten und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
Hörst Zufrieden arbeiten, den Podcast für Personaler und Entscheider im deutschen Mittelstand. Wir unterstützen dich dabei, dein Unternehmen durch mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz nachhaltig erfolgreich zu machen.
Willkommen zurück, Dr. Joachim Meyer im Zufrieden arbeiten Podcast. Wir waren noch nicht ganz fertig mit unserem Gespräch über psychologische Sicherheit. Letzten Punkt, den wir besprochen haben, da ging es im Prinzip darum, dass es durchaus auch Sinn macht, sich mit psychologischer Sicherheit zu beschäftigen, wenn es sich bei dem Betrachtungsgegenstand nicht um ein Team handelt, sondern um eine Gruppe, also möglicherweise ohne ein gemeinsames Ziel. Auch da hat es, so war im Prinzip dein letzter Punkt, positive Auswirkungen. Wenn wir uns jetzt anschauen, wir gehen in eine Organisation rein, treffen dort auf die unterschiedlichsten Teamkonstellationen, auch auf Personen, die in mehreren Teams verortet sind. Ne, nehmen wir mal eine Führungskraft, die hat ein Team, in dem sie selbst führt, ist aber auch möglicherweise im Idealfall in einem Führungsteam etabliert. Worauf setzen wir den Fokus? Wo sind auch die Grenzen von psychologischer Sicherheit, was die Messbarkeit angeht und in welchen Konstellationen kann man psychologische Sicherheit überhaupt erreichen?
Also wir können vielleicht so antworten, was ist mehr oder weniger sinnvoll oder erfolgsversprechend. Mhm. Also die Amy Edmondson hat ja Novartis 38.000 Leute gemessen, ohne Differenzierung nach Teams, und das finde ich jetzt nicht wahnsinnig sinnvoll, oder weil das ja Gruppenklima, also psychologische Sicherheit ist ein Gruppenklimakonstrukt. Das heißt, der Fokus und die Schönheit von dem Konzept ist ja, dass das Gruppenklima ganz anders ausprägt sein kann, nur eine Tür weiter oder nur ein Büro weiter, also dass du innerhalb von einer Unternehmung eigentlich alles von super sicher bis komplett unsicher antreffen kannst. Und dass ich halt über das Konzept diese Unterschiede benennen kann und zusammen auch als Organisation in den Lernprozess kommen kann. Darum ist das Konzept ja so schön, also vor allem für jemand wie mich, der 15 Jahre lang Kulturentwicklungsprozesse begleitet hat, weil da hat man immer nach der Gemeinsamkeit gesucht. Also was sind so die drei Grundwerte zum Beispiel? Und über psychologische Sicherheit kann ich halt die Unterschiedlichkeit und der Zusammenhang zwischen den Unterschieden mit Blick auf den Erfolg benennen. Also die Frage ist ja jetzt, um dann die Frage vielleicht zu interpretieren oder aufzunehmen, was ist denn sinnvoll? Also was ist der Fokus, um zum Beispiel Teamworkshops zu machen oder Gruppenworkshops, Entwicklungsworkshops und dann letztlich auch psychologische Sicherheit zu messen? Also eben eine Abteilung mit 160 Leuten kann man schon messen, aber die Interventionsebene ist dann eher halt die Teams oder die Gruppe, die kleiner sind, um die Unterschiedlichkeit zu sehen. Die größte Gruppe, die ich begleitet habe, waren 25 Scrum Master für irgendeine Privatbank. Und da könnte man schon sagen, das war knapp, also nur abbildbar mit den Modellen, macht auch knapp Sinn, weil, also wie kann ich über der Beitrag von jedem Einzelnen zu der Sicherheit in der Gruppe rede, wenn die Gruppe so groß ist, dass ich jeden Einzelnen noch gar nicht mal mehr richtig kennen kann. Also gibt es schon eine Größe, und die Größe, die liegt irgendwo vielleicht bei 12, 15, vielleicht 25 bei den Scrum Master, aber alles, was drüber ist, finde ich schwierig zu handhaben und vielleicht auch nicht mehr sinnvoll. Und die Frage, die ich mit Auftraggebern kläre, ist, wer muss denn eigentlich zusammenarbeiten können? Also wo sind die Einheiten, ob wir die jetzt Team oder Gruppe nennen, wo es günstig wäre für die Organisation, dass die dramafrei zusammenarbeiten können. Genau, und das wäre dann die Interventionsebene, oder um zu messen, um Workshops zu machen, genau.
Wenn wir das Scrum Master Beispiel nehmen, ist es ja wahrscheinlich für die Organisation sogar noch wertvoller, wenn die Scrum Master in ihren Teams, die sie als Scrum Master begleiten, dramafrei und erfolgreich zusammenarbeiten. Fast noch wichtiger, als wenn sie in diesem Scrum Kontext, wo es ja wahrscheinlich eher um einen Austausch über die Arbeit in den Teams ging. Das wäre genau so ein Beispiel, wo man sagen könnte, wo ist es sinnvoll, dass Zusammenarbeit auf einem hohen Niveau stattfindet.
Genau, und das hat dann auch eine schöne Hebelwirkung, wenn du dann 25 Leute ausbildest, die das mal in ihrem eigenen Team durchgespielt haben, um dann ihre Takeaways einzusetzen in den Teams, die sie begleiten, ganz genau.
Okay, gehen wir mal in den konkreten Gruppenfall rein. Ne? Nehmen wir mal ein Team, so 10 Personen. In diesem Team möchtest du an dem Thema psychologische Sicherheit arbeiten. Wie würdest du vorgehen? Wie würdest du den aktuellen Stand der psychologischen Sicherheit überhaupt erst sichtbar und greifbar machen für die Teammitglieder?
Genau, da hat sich so ein 90-minütiges Vorgehen bewährt, zu dem du, glaube ich, auch den Link mitgibst, wenn ich das recht in Erinnerung habe, zu der Toolbox, die ich fürs Team, oder zu der Playbox, die ich fürs Buch mitentwickelt habe. Das ist Open Source und für alle gratis benutzbar. Die 90 Minuten, die laufen so ab, dass man sich erstmal grob darüber verständigt, was könnte mit psychologischer Sicherheit überhaupt gemeint sein. Dass man dann eine Messung macht mit dem Fragebogen, den ich jetzt selber entwickelt, also weiterentwickelt habe, basierend auf dem, was die Edmondson abfragt, basierend auf den beiden Google-Kategorien, über die wir schon gesprochen haben, und dann mit Blick auf die Sicherheitsanker und Triggerthemen und was jeder Einzelne zur Sicherheit beitragen könnte. Und das gibt mal so einen Puls, nehme, also damit hole ich das Team mal ab und schicke die dann in Dreiergruppe, um das, was in dem Fragebogen sichtbar wird, auswerten und verdauen zu lassen. Um dann im Team rückzumelden, was läuft eigentlich schon gut mit Blick auf diese Kategorie, die man da habe, und was könnte Baby Steps sein, also kleine Schritte der Veränderung, die dazu beitragen könnte, dass die psychologische Sicherheit sich noch vergrößern könnte. Und die sammeln wir und genau vernehmen lassen die denn, also wenn die zum Beispiel vorschlagen, wir müssen alle blaue Pullis tragen ab morgen, um uns irgendwie sicherer zu fühlen, dann genau kommt der Vorschlag irgendwie an die Wand, und dann, wenn alle dafür sind, dann tragen die alle nur noch blaue Pullis oder keine Ahnung, dass man sich aussprechen lässt zum Beispiel, oder dass man für gleichberechtigte Redeanteile sorgt, oder dass man zusammen rausfindet, genau, soziale Sensibilität, was bedeutet denn das für uns, oder? Also das, was dann als Vorschlag kommt, das Baby Steps, da machen wir dann im nächsten Schritt all die Punkte, wo alle dafür sind. Das wäre also die erste 90 Minuten. Also da sind wir einerseits beim Fragebogen, andererseits beim Verdauen und Interpretieren und dann Low-Hanging Fruits. Also was können wir machen, um da einen Babyschritt vorwärts zu kommen? Das wäre der erste Schritt, und das hat sich ganz gut bewährt. Also das mache ich auch, wenn ich mit Teams 2 oder 3 Tage am Stück arbeite. Das sind mal so die ersten 90 Minuten.
Okay, das waren so die ersten Schritte. Einen spannenden Punkt, und ich glaube, da hast du auch ein sehr greifbares Zitat in einem Buch, wo du sagst, psychologische Sicherheit erreicht man nicht in einem Workshop, sondern es ist eine langfristige Arbeit. Deswegen setzt du da den Fokus klar auf diese Baby Steps, wenn ich das richtig erinnert habe. Ist das korrekt so?
Langfristig nicht unbedingt, aber es ist nicht revolutionär, weil, also im Sinn von, dass man jetzt alles gerade umstürzen und anders machen muss, weil die Kategorien, die sind ja so intuitiv und einfach, also für einen angstfreien Raum der Zusammenarbeit sorgen, für gleichberechtigte Redeanteile, soziale Sensibilität, die kann man normalerweise, wenn man dafür sensibilisiert ist und wenn man mal versucht rauszukriegen, kann das wirklich der Erfolgstreiber sein? Kann es wirklich so einfach sein, dass ich diese Punkte mal mir zu Herzen nehme, um dann zu einer deutlichen Performanceverbesserung und Verbesserung von der Zusammenarbeit zu kommen, dass man das einfach mal ausprobieren kann? Also es ist in der Regel kein revolutionärer Schritt, außer wenn ich komplett dysfunktionale Teams habe, aber das ist ganz, ganz selten. Also vielleicht ein oder zwei, die sind so kaputt oder so broken, dass es irgendwie eine andere Art von Ansatz braucht, der unter Umständen tatsächlich revolutionär ist. Aber in der großen Masse, also 99% von den Teams, kann man mit den Baby Steps mal ausprobieren. Und das muss auch nichts sein, was man irgendwie jahrelang macht, sondern wenn man das mal verstanden hat, dass es ein Hebel ist, dann wird es wie eigentlich zum natürlichen Bestandteil von der Zusammenarbeit. Eben, es ist ja nicht Selbstzweck psychologische Sicherheit, sondern man will die schaffen, um dann an den Themen arbeiten zu können, um die es wirklich geht. Es geht ja um die Art und Weise der Zusammenarbeit. Und die kann ich relativ einfach, manchmal gibt es Leftovers oder Schattenthemen oder Leiche im Keller, die zu klären sind, oder? Dann kann man das machen. Genau, aber das sind für mich nicht mehrjährige Prozess und das sind auch nicht Prozesse, wo man irgendwie über ein Jahr lang 20 Mal für eine Stunde jede Woche irgendwelche Übungen machen muss. Also das geht relativ schlank, um dir eine Vorstellung zu geben, wenn ich ein Team habe und jetzt vielleicht die Frage noch, warum gehe ich so vor, oder? Also warum möchte ich den Fragebogen? Ich möchte eine Triage machen können. Ich möchte sehen können, habe ich es hier mit einem toxischen, total dysfunktionalen Team zu tun. Wenn ich das sehe, dann brauche ich mehr Zeit natürlich, um die entsprechenden Themen klären zu können. Darum mache ich die 90 Minuten, die ich gerade beschrieben habe, häufig auch gern in einem Zoom-Workshop vorab. Also bevor ich dann die Workshops tatsächlich mache, mache ich die 90 Minuten, um mal zu sehen, mit welchen Themen hole ich das Team denn wo ab. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel, ich arbeite mit einer 10er-Skala, wenn wir da bei einem Team sind unter 5,5, also eher prekär, eher unsicher, psychologisch unsicher, dann ist es schon 2 bis 3 Tage Arbeit, um das Team so ein Stück weit wieder aufzustellen, dass sie sicher zusammenarbeiten können. Wenn wir da in einem Graubereich sind, zwischen 5,5 und 7,5, dann ist vielleicht ein Tag Arbeit. Und wenn wir da im Bereich sind, überhalb von 8 oder 8,5, kann das sogar weniger sein. Und dann die Baby Steps sind dann so Lernschlaufe. Also idealerweise habe ich, wenn ich mit einem Team arbeite, über ein Jahr oder über ein halbes Jahr, dann 3-mal einen Tag, wo wir diese Themen wieder anschauen können. Das wäre die Baby Steps, oder? Dass die Führungskräfte oder die Scrum Master dann mit ihren Teams daheim auch Erfahrungen machen können, Sachen ausprobieren können, von denen wir dann lernen können.
Mhm. Okay. 90 Minuten hast du in virtueller Form mit dem Team umgesetzt. Hast vielleicht festgestellt, wir sind jetzt hier so in dem Graubereich, hast du es eben genannt. Was wäre der nächste Schritt? Wie geht's weiter? Wie machst du weiter? Wie holst du das Team ab, was die nächsten Schritte sind?
Genau, ich sage immer, man kann über psychologische Sicherheit sprechen, man kann sie messen und man kann sie auch erfahrbar machen. Das heißt, wenn ich das Privileg habe, mit Teams in 3D arbeiten zu dürfen, dann ist dieser Teil erlebbar mache, erfahrbar mache schon ein wesentlicher. Und da gibt es in dem Buch, über das wir schon gesprochen haben, 30 verschiedene Challenges oder Settings, die je nach Themengebiet, in dem ich ein Lernbedürfnis als Team habe, dann halt zu Baby Steps beitragen können. Also Beispiel, wenn ich zum Beispiel sehe, dass soziale Sensibilität ein Thema sein könnte, weil die im Moment noch relativ niedrig ausprägt ist, dann würde ich ein Setting anbieten oder eine Challenge anbieten, um halt soziale Sensibilität zu stärken. Das kann die Bilderübung sein, über die wir im ersten Teil gesprochen haben. Aber eben je nach Fokus gibt es da 30 verschiedene, die in diesem Buch dargestellt sind. Und es gibt natürlich noch einen Haufen mehr, die nicht im Buch sind. Das heißt, über den Fragebogen und über die Baby Steps, über das Entwicklungsbedürfnis kriege ich eigentlich einen guten Teil von der Agenda, zu dem ich mit dem Team arbeite. Und dann gibt es natürlich Sachen, die ich immer mache. Also es gibt eine Übung, wo ich so die Art und Weise der Zusammenarbeit reflektieren kann. Die habe ich mehrere hundert Mal jetzt gesehen. Und die zeigt eigentlich so das Normalverhalten vom Team. Und das macht einen riesen Unterschied, ob ich jetzt drüber rede oder ob irgendjemand sagt jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich kann bei dir nie was sagen, wir können den Elefant im Raum nicht ansprechen, weil der Chef immer findet, dass nur seine Version zum Beispiel richtig ist. Also bei der Challenge zum Beispiel geht es darum, ein 4x4-Puzzle zu legen. Und ich habe da schon Führungskräfte gehabt, die sagen, das Puzzle ist nicht 4x4, sondern 2x8, obwohl das überhaupt gar nicht geht. Also es ist logisch unmöglich. Aber ich habe da Situationen, das zusammenzusetzen, oder? Aber ich habe schon Situationen gehabt, wo das ganze Team 20 Minuten lang versucht hat, den Chef davon zu überzeugen, dass es 4x4 und nicht 2x8 sein muss. Und ja, das ist natürlich schön, das lässt sich dann auch nicht lösen, das führt dann auch zu Misserfolg und das kann ich dann debriefen. Also das meine ich mit der fahrbar mache. Also das ist so ein Teil, den ich eigentlich immer mache. Also diese Challenge, die ist auch nicht im Buch drin. genau. Und dann gibt es am anderen Ende die Arche, die dann eine sehr detaillierte Analyse von Selbstfremdbild ist. Also was glaube ich, ist mein Beitrag zur Sicherheit im Team? Wie nehmen die anderen den wahr? Das ist ja immer der Kern von jeder Führungsentwicklung, also Arbeit mit Selbst- und Fremdbild. Wie wirke ich und wie sehe mich die andere? Und dann mit Blick auf unserem Thema, um halt die psychologisch sichere Kreise im Team sichtbar zu machen und dann auch zu nutzen. Das wäre eigentlich das Entwicklungsziel immer. Also mit Teams dahin zu kommen, dass es fürs Team sicher genug wird, in die Arche reinzugehen, um dann diese Analyse von den sicheren Kreisen zusammen durchführen zu können, um dann halt die entsprechenden Entwicklungsschritte zu nehmen. Aber jetzt hast du wahrscheinlich 3-4 Rückfragen, weil wir noch nicht drüber geredet haben, was sind psychologisch sichere Kreise und so weiter.
Genau. Das wäre jetzt so der erste Schritt, ne? Also so ein die psychologisch sicheren Kreise sind ja ein Weg, wie du das tatsächliche Gruppensystem, die Gruppendynamik darstellst. Geh gerne mal drauf ein, wie entsteht ein psychologisch sicherer Kreis? Was sagt er aus? Warum hältst du das für sinnvoll, die Teamdynamik in dieser Form darzustellen?
Genau, also die psychologisch sicheren Kreise, das sind die Kreise, wo ich zusammenarbeiten kann und wo ich damit rechnen kann, dass es kein Drama gibt. Du hast vorher vom Zehner-Team gesprochen. Wenn du, und das ist auch eine Übung, die ich gern mache, mal doch mal die Psychologie, das können vielleicht die Zuschauer daheim jetzt auch machen, nehmt doch irgendwie ein Blatt Papier, ein A4-Blatt, ein Stift und zeichne mal die Kreise auf in deinem Team, wo du glaubst, dass die einzelnen Teammitglieder sicher verbunden zusammenarbeiten können. Das heißt, ohne dass es zu Defensivreaktionen, Fight, Flight, Freeze oder Fawn kommt. Also wer kann zusammenarbeiten, ohne dass ich mit Drama rechnen muss?
Also Schritt 1 wäre...
Das wären die sicheren Kreise. Und jetzt ist es so, wenn ich mit dem Fragebogen die psychologische Sicherheit abfrage oder messe, dann sind die Frage ja so gestellt, wie nehme ich mein Team als Ganzes wahr? Also in diesem Team ist es möglich, schwierige Themen zu thematisieren, anzusprechen, ist eine von den 7 Standardfragen. Das heißt, wie nehme ich das Team als Ganzes wahr? Meine Erfahrung ist, dass man die Frage in vielen Teams nicht beantworten kann. Weil wenn ich das Zehner-Team habe, dann gibt es vielleicht 3 Leute, mit denen ich schwierige Themen ohne weiteres ansprechen kann. Da gibt es irgendwie 5, da weiß ich es nicht so genau, je nach Tagesform. Und dann gibt es 2, mit denen ich ganz sicher nicht über schwierige Themen reden kann, weil wir sonst aneinander geraten. Das ist so die Realität, oder die ich in sehr vielen Teams habe. Und dann zerspringt halt dieser eine sichere Kreis und ganz viel Führungskräfte. haben die Metapher, was bedeutet psychologische Sicherheit? Ja, wir müssen alle ums Lagerfeuer sitzen können, in einem sicheren Kreis oder in einem Schlauchboot den Fluss runter paddeln. Und das ist für ganz viele Teams weder möglich, also in diese Kohärenz zu kommen, noch ist es erstrebenswert, weil ich ja Teams genau deswegen bilde oder Gruppe, weil ich mit der Unterschiedlichkeit arbeiten möchte. Das heißt, okay, dieser eine Kreis, der zerspringt, und genau das kann ich mir eigentlich zunutze machen, indem ich mal sehe, okay, nehmen wir an, wir kommen vielleicht irgendwann mal dahin, aber müssen vielleicht gar nicht in diesen einen sicheren Kreis. Wo stehen wir denn jetzt? Also wie sehe denn der sichere Kreis jetzt im Moment aus, wo Zusammenarbeit schon dramafrei klingt? Und der Witz ist jetzt, wenn die Zuschauer das daheim jetzt gemacht haben, dann kann man das in der Regel relativ einfach zeichnen. Und wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, dann sieht man, dass vermutlich jedes Teammitglied das ein bisschen anders zeichnen wird.
Würdest du die unterschiedlichen Zeichnungen dann so ein bisschen, also würdest du sie öffentlich machen? Würdest du offen über die unterschiedlichen Wahrnehmungen in der Gruppe sprechen? Oder wie wäre der Weg? In der Arche ergibt sich ja ein Bild, ne, was so ein bisschen aus allen Angaben entsteht, was man sich dann anzeigen lassen kann, je nach Window of Tolerance, wenn ich mich recht erinnere. Nee, nicht Window of Tolerance, sondern bezogen auf das Stresslevel. Ne? Das war, glaube ich, der ausschlaggebende Faktor.
Genau, können wir aber schon so nennen. Also das sind jetzt zwei Fragen. Die eine Frage ist, würde ich das sichtbar und transparent machen? Nee, natürlich nicht. Also speziell, wenn ich irgendwie ein gewisses Maß an Unterschiedlichkeit in den Zeichnungen erwarten kann. Natürlich nicht. Ich mache das nicht sichtbar, sondern ich versuche auf eine Metaebene zu gehen und sage, okay, bei euch in den Zeichnungen, da gibt es irgendwie Menschen, die sind vielleicht in mehrere sichere Kreise, die sind besonders integrierend. Da gibt es vielleicht welche, die sind Satelliten, die sind in keinem sicheren Kreis. Da gibt es vielleicht welche Führungskräfte, die sind irgendwie mehr oder weniger stark integriert. Und dann ist die Frage, okay, jetzt ohne irgendwelche Namen zu nennen, was könnte wir als Team jetzt machen, um die Satelliten zum Beispiel mitzunehmen, um die integrierende Person zu stärken? Das heißt, wir würden eher auf diese Art von Ebene mal dafür zu sensibilisieren, dass es diese Unterschiedlichkeit überhaupt gibt, um den Druck wegzunehmen, dass alle in diesen einen sicheren Kreis kommen müssten. Und jetzt zu meinem Modell, vielleicht, dass das noch irgendwie sichtbar wird. Also wenn ich ein Windows of Tolerance habe, das extrem weit ist, also wenn ich super tolerant drauf bin, wenn alle super tolerant miteinander drauf sind, dann kann es tatsächlich möglich sein, also wenn überhaupt kein Stress da ist, dass wir alle für einen Moment mal in einem sicheren Kreis sind. Das wäre so das eine Extrem. Und das andere Extrem, wenn das Stresslevel steigt, und das kann vermutlich jeder aus eigener Erfahrung nachvollziehen, werden die Kreise immer kleiner. Und wenn das Stresslevel extrem groß ist, bin ich irgendwann auch mal alleine. Also dann bin ich irgendwie so gestresst, dass ich auch überhaupt gar nicht mehr beziehungsfähig bin und versuche mich einfach nur noch irgendwie durchzuwursteln. Und das ist so dieses Grundmodell, also dass ich abhängig von der Weite vom Stressfenster, wenn ich extrem viel Stress habe, habe ich überhaupt keine sicheren Kreise, dann kommen Erste, die irgendwie bei großem Stress noch funktionieren, dann verbindet sich's langsam, dann habe ich irgendwann mal zwei oder drei Kreise, die irgendwie sehr stark integrierend wirken, und irgendwann mal, wenn ich überhaupt keinen Stress mehr habe oder wenn das Toleranzlevel im Umgang miteinander extrem groß ist, dann bin ich in einem sicheren Kreis. Und das kann ich, und jetzt sind wir bei den 1:1 Beziehungen, also das kann ich halt über Selbst-Fremdbild modelliere, sichtbar mache. Und das, was jeder auf seine Zeichnung, auf sein Blatt gemalt hat, die sichere Kreise, kann ich über eine Methode von der Arche aggregieren und dann die Teamdynamik durchspielen, abhängig vom Stresslevel im Team.
Was für mich spannend ist, in meiner Wahrnehmung aus dem Team, aus dem eigenen Teamkontext, ist es immer mal wieder so, dass ich mich für eine gewisse Zeit mit einer anderen Person in einem sicheren Kreis fühle, trotz hohen Stresslevels, und dass sich das aber verändert, ne? Je nachdem, was gab es da für Erfahrungen möglicherweise, was gab es für vielleicht zwischenmenschliche Herausforderungen. ist das sozusagen zeitlich stabil aus deiner Wahrnehmung, wenn du das in so einem in deinem Kontext abbildest? Du hast gerade, das können ja die ZuhörerInnen nicht sehen, aber es gab ein kleines Schmunzeln bei meiner Aussage. Ich bin sehr gespannt auf deine Reaktion.
Ja, genau. Ich weiß jetzt nicht, ob die psychologische Sicherheit zwischen uns schon groß genug ist, dass wir das jetzt nicht rausschneiden müssen, was ich jetzt sage. Aber wenn ich deine Situation richtig sehe, Achim, bist du ja also Chef oder Co-Chef von eurem Team. Das heißt, es müssen ja alle mehr oder weniger mit dir zusammenarbeiten können, oder? Also, um sich nicht zu gefährden. Also von dem her würde ich das, was du eben beschrieben hast, also jetzt Spaß beiseite, würde ich als Spezifika beschreiben von der Chefrolle, oder? Also man hat das Gefühl, ja, ich kann ja mit allen irgendwie gut und das ist wechselnd und das ist eh alles ja irgendwie gar nicht so prekär und das kann ich irgendwie weg, also ich kann das ja irgendwie, und das ist so, also typische Chefperspektive, oder? Also, dass du als Chef quasi sowohl das Level von der psychologischen Sicherheit überschätzt, wie auch der eigene positive Beitrag, weil du denkst, die können ja alle gut mit mir zusammenarbeiten. Genau. Und die Realität, die ich sehe, auch über Teams, die ich über mehrere Jahre begleitet habe, ist, dass diese Konstellationen erschreckend stabil sind, also relativ stabil. Es gibt Ausnahmen manchmal, dass sie sich verändern. Zum Beispiel, wenn jemand in einer Kampfscheidung ist, kann das dazu führen, dass die Person so gestresst ist, dass sie eben diese integrierende Rolle nicht mehr wahrnehmen kann. Oder ich habe neulich ein Team begleitet, das ich mehrmals in der Arche gesehen habe, wo ich gar nicht verstanden habe, warum jetzt jemand, der sehr integrierend war, plötzlich draußen war oder sich rausgenommen hat. Und dann irgendwie 2 Wochen später erfahre ich, dass die Person zu dem Zeitpunkt schon kündet hat. Also weißt, es gibt schon Dynamiken, dass sich das verändert, aber diese Gruppe, dynamische Konstellationen, die sind also erstaunlich stabil.
Ja, was glaube ich da auch noch eine wichtige Ergänzung ist, es geht ja nicht um Harmonie, sondern es geht um psychologische Sicherheit, ne? Also das ist ja, glaube ich, dann so ein bisschen, möglicherweise nimmt man dann fälschlicherweise eine Disharmonie als mangelnde psychologische Sicherheit wahr, was ja gar nicht unbedingt sein muss, ne? Weil psychologische Sicherheit bedeutet ja nicht, du sitzt in einem sicheren Kreis und bist sehr, sehr zufrieden miteinander, weil, wie du es beschrieben hast, zeigt sich psychologische Sicherheit ja vielleicht auch eher, wenn das Stresslevel hochgeht, ne? Wo dann vielleicht Harmonie auch nicht mehr im Fokus steht, sondern Bewältigung des Stressauslösers oder des Stresspotenzials. Ne?
Naja, die Frage ist, wie ich die Unterschiedlichkeit ins Spiel bringe und nützlich machen kann. Und jetzt direkt auf dich zugeschnitten, also wenn ich rede jetzt nicht über dein Team, weil das kenne ich nicht, aber über ähnlich strukturierte Teams. Also ganz abstrakt kann man sagen, dass das Chef seltenst sehr stark integriert ist. Empirisch wäre es wünschenswert. Es gibt Untersuchungen, die sagen, dass die Performance umso besser ist, je stärker der Chef integriert ist, also je mehr von den sicheren Kreisen er ist. Aus meiner eigenen Erfahrung sind es vielleicht 3 von 100. Wo der Chef quasi wirklich in allen sicheren Kreisen die zentrale Ansprechperson ist, also wirklich am integrierendsten von allen, das ist extrem selten. Und jetzt mit Blick auf dein Team, also wenn der Stress hochgeht, ist ja dann die Frage, hey, wer kann denn mit Achim das so thematisieren, dass wir es behandeln können? Ich kann es nicht, weil ich fühle mich gerade irgendwie nicht sicher, aber ihr zwei könntet es vielleicht, oder? Und das sind dann so die sicheren Kreise, die dann irgendwie tatsächlich mit dir belastbar sind und wo man dann vielleicht über eine Bande oder über eine andere Konstellation dazu kommen kann, die Sache anzusprechen, die anzusprechen wäre, um dich zu erreichen.
Okay, und da würde sich sozusagen der Integrator zeigen, weil das wäre sozusagen die Verknüpfungsperson zwischen einem anderen sicheren Kreis und dem sicheren Kreis mit mir in meiner Rolle als Führungskraft.
Ja, genau, über die Arche können wir durch die Simulation von der Teamdynamik das euch im Moment zugängliche Optimum beschreiben. Also in Abhängigkeit von den Selbst-Fremd-Wahrnehmungen, die jetzt im Moment gerade im Team vorhanden sind, was wäre denn quasi die Konstellation oder was sind die Konstellationen, was ist die Konstellation, die euch als Team am meisten Sicherheit bieten würde? Das können wir simulieren und das können wir dann ein Stück weit als Zielbild auch mal in den Raum stellen und interpretieren lassen. Und das wäre dann der Prozess. zu schauen, wie kommen wir da hin? Also mit welchen Vorschlägen könnte man da hinkommen? Zum Beispiel die Personen, die sehr, sehr stark integrieren, wäre es stärker. Vielleicht dann, dass du auch anerkennen würdest, das ist nur hypothetisch, dass du auch anerkennen würdest, dass du gar nicht so zentral bist, wie du eigentlich glaubst, aber dass du sagst, hey, aber es ist wichtig, oder? Also sag mir das, ich weiß, dass ich das hören will und wenn ich es nicht höre, dann sagt man es bitte nochmal und sagt man es irgendwie nett und wenn er es mir nicht direkt sagt, dann sagt er es mir halt über die Leute, die irgendwie sehr stark integrierend sind, so. Und dass du sagst, ja, ich möchte es, oder? Weißt, dass du das irgendwie anerkennst. Genau, und über was wir jetzt nicht geredet haben, sind dann die Personen, die wirklich Satelliten sind, also die im Moment noch nicht wirklich sicher verbunden sind. Auch das kann ich über die Arche simulieren, um dann zu sehen, wer ist denn als erstes mit der Person in einem sicheren Kreis, also um die dann mitzunehmen.
Okay, also wenn wir uns ein Team anschauen. Wir haben ja eben über dieses 10-Personen-Team gesprochen und wir nehmen ein bestimmtes Stresslevel und schauen uns dann an, welche Personen sind bei diesem Stresslevel miteinander verbunden. Das wäre ja sozusagen der erste Schritt, den wir machen. Wir schauen uns die Ist-Situation an und dann schauen wir uns an, welche Personen sind miteinander verbunden, welche Personen sind ganz außen vor, Satelliten hast du sie genannt, und wir haben Personen, die in mehreren Kreisen, vielleicht sogar in allen Kreisen sind, die nennst du Integratoren. Ne? Das sind sozusagen die Personen, die du auch fokussiert betrachtest. Ne? Wer ist außen vor? Wer wirkt integrierend? Und das sind auch die Hauptansatzpunkte für das weitere Vorgehen, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Ja, genau.
Wie würdest du versuchen, die Arbeit eines Integrator oder eines integrativ wirkenden Teammitglieds zu stärken, dass sie dafür sorgen kann, vielleicht noch mehr Personen mit in den Kreis zu holen oder sich bei der Stärkung von Kreisen einbringen zu können?
Genau, da haben wir jetzt wieder verschiedene Settings oder verschiedene Fokussierungen, die im Buch beschrieben sind. Eine wäre zum Beispiel Ground Rules zu definieren, also Regeln für gelingende Zusammenarbeit, dass die Integratoren die formulieren als Vorschlag und dass die dann im ganzen Team vernehmen lassen werden. Oder wenn ich ein Team habe, an das ich jetzt gerade denke, wo ich ein sehr hohes Konfliktlevel gehabt habe, wäre so der klassische Ansatz, dass du 1:1 Gespräch führst, als Berater, ich rede jetzt von mir, mit den Menschen, die halt sehr weit voneinander weg sind. Also man versucht, Konfliktklärung zu machen, indem ich die Person an den Tisch hole, die am meisten Stress miteinander haben. Okay. Das funktioniert meistens nicht. Und jetzt aber der Ansatz wäre jetzt über die Integratoren, wäre, dass ich das lasse, dass ich das nicht mache, sondern dass ich stattdessen mit den Integratoren zusammensitze. Weil die sind ja sicher verbunden mit den Leuten, die so eine große Distanz zueinander haben. Und dass ich von den Integratoren Vorschläge oder mit den Integratoren zusammen Vorschläge arbeite, um die Situation zu klären und um die Art und Weise der Zusammenarbeit fürs ganze Team zu verbessern. Und das war so, also mit die größte Erkenntnis, die ich so vor 2 Jahren gehabt habe, als ich angefangen habe, mit dem psychologisch sicheren Kreis zu arbeiten. Dieses Vorgehen, immer die Konflikte da zu lösen zu wollen, wo sie am größten sind, ist ja wahnwitzig, aberwitzig und auch gar nicht nötig, wenn ich davon ausgehe, dass ich ja mit der Unterschiedlichkeit im Team arbeite, weil ich will die Unterschiedlichkeit ja, aber ich will es auf Art und Weise Container, dass ich es halt im Team bearbeitbar und besprechbar machen kann und dass nicht die zwei irgendwie dauernd das Gefühl haben, ja, hey, das ist so unsicher hier, ich bin jetzt einfach ständig in einer Defensivreaktion und muss mich verteidigen, sondern dass die mitgenommen wäre und über die sichere Kreis dann vielleicht die entsprechenden Themen und Argumente gespielt wäre von den Personen, die besser integrierend sind. Das heißt, die Lösungsvorschläge kommen nicht mehr aus den Gesprächen, hey, ihr zwei die Stress miteinander habt, sondern die Lösungsvorschläge fürs Team, für die weitere Entwicklung kommen von der Integratoren und wäre dann von Nebenlast. Und das ändert alles. Also das ist komplette neue Perspektive für mich auf Teamentwicklung und eben die sicherheitsbasiert. Und jetzt sind wir bei unserem Thema psychologische Sicherheit. Im Fokus steht da, was kann ich machen, um die psychologische Sicherheit und die innere Sicherheit von jedem Einzelnen im Team zu vergrößern. Wie kann ich das moderieren? Und meine Antwort im Buch und auch in meiner praktischen Arbeit ist, indem ich diese psychologisch sichere Kreise betrachte und nutze.
Wenn du sagst, als Führungskraft greife ich mir jetzt die Integratoren raus und gehe mit ihnen ins Gespräch, wie können wir hier integrierend wirken? Hast du die Erfahrung gemacht, dass das möglicherweise von den anderen Personen kritisch gesehen wird? So als, da wird jetzt eine vielleicht fast hierarchische Ebene eingezogen. Kannst du nachvollziehen, was ich meine? Dass sozusagen den integrativen Personen wird ja eine ziemlich starke Rolle im Teamdynamikprozess zugewiesen. Hast du diese Erfahrung gemacht, dass das möglicherweise sogar destruktiv wirken kann auf die Teamdynamik?
Also so wie du es jetzt dargestellt hast, mache ich es nicht, weil ich bin ja, also der Prozess, der wird ja von mir geführt. Also ich werde ja reingeholt. Das heißt, nicht die Führungskraft schnappt die sich, sondern wir schaffen Gefäße, wo halt diese Integratoren, und da kann die Führungskraft einer davon sein oder eine, oder aber auch nicht, oder? So. Dass man quasi mit den Integratoren eine bestimmte Art von Frage versucht zu beantworten, die man aber dann in einem demokratischen Prozess von allen vernehmen lassen lässt. Also es ist ja nicht die Idee, dass die alles entscheiden, sondern dass man aus diesem sicheren Kreis von Integratoren Vorschläge machen kann, die vielleicht zu heikel wären, sie im ganzen Plenum überhaupt vorschlagen zu können. Und habe ich erlebt, dass es zu Eifersüchteleien kommt. Also es gibt schon Führungskräfte, für die es überraschend ist, dass sie nicht so integrierend sind, wie sie denken, dass sie sind. Sowas kann schon passieren. Und gleichzeitig ist das ja auch so ein Thema jetzt von vielen Führungskräften, dass so eine gewisse Einsamkeit da am Start ist oder dass sie wissen, dass es irgendwie manchmal ein bisschen anders läuft und dass es andere Wahrnehmungen im Team gibt. Und also klar gibt es so diese narzisstischen Ausprägungen, die das dann bekämpfen. Ist eher selten. Aber eben, es gibt so 8% Führungskräfte mit besonderen Bedürfnissen, oder? Sowas habe ich natürlich auch schon wahrgenommen, oder mit dem habe ich auch schon arbeiten dürfen. Häufig ist einfach auch Erleichterung, oder? Im Sinn von Erleichterung im ganzen Team, dass man jetzt endlich über die Themen sprechen kann, dass man sie auf den Tisch bringen kann und letztlich spielt es ja keine Rolle, wer das macht. Also die Frage ist ja aus der Satellitensicht heikel, oder? Weil Satellitensicht ist ja, ui, und was passiert, wenn jetzt sichtbar wird, dass ich jetzt irgendwie bei einem bestimmten Stresslevel noch alleine bin, oder? Also das ist eigentlich die Position, die aus meiner Sicht prekär ist, und da bin ich immer wieder erstaunt drüber, dass das eh alle im Team wissen und dass es ja nicht darum geht, die Person ausschließen, sondern dass es darum geht, die mitzunehmen. Und dass man versucht, irgendwie Vorschläge und Angebote zu machen. Also da war ich erstaunt tatsächlich, wie dankbar zum Teil die Satelliten auch sind, dass man das halt sichtbar machen und thematisieren kann. Weil die sind ja eh schon super gestresst, oder? Also die merken das ja als erstes. Und dann vom Team Message zu kriegen, okay, es geht um Integration, es geht zu schauen, wer ist jetzt am nächsten Stand hier dran, was könnte man machen, in welchem Projekt könnte man zusammenarbeiten, welche Sitzungen könnte man zusammen vorbereiten, das Gespräch überhaupt zu führen. Bist du gern Satellit? Also weißt du, wenn du auf dem Autismus-Spektrum bist, um das nochmal aufzuholen, dann bin ich ja gern Satellit, oder? Also dann bin ich ja in der Rolle, weil ich das sein will, weil es mich stresst, immer zu enge Kontakt mit Menschen zu sein, weil mich das überfordert sozial. Und das ist ja auch komplett okay. Also wenn jemand findet, nee, aber hey, ich habe es euch bisher nicht gesagt, aber ich habe da diese Diagnose zum Beispiel, oder ich habe gerade so viel Stress daheim, ich vertrage es wirklich nicht, dass ich jetzt irgendwie auch noch besonders im Job eingebunden bin, dann ist es ja vollständig okay, wenn man das sichtbar machen und zeigen kann. Also drum ist die Frage nicht, Satelliten mitnehmen um jeden Preis, aber Angebot machen, dass man fragt, hey, ist die eigentlich wohl in der Rolle? Und wenn du diese Rolle verändern möchtest, eben mit 2, 3 Menschen, die irgendwie nah dran sind, im sicheren Kreis, als erstes mit den Satelliten dann Vorschläge zu machen, die es dem Satelliten und dem Team ermöglichen würde, wieder ein bisschen näher zu rücken.
Mir ist gerade noch ein spannender Gedanke gekommen. Du hast vorhin gesagt, dass die Performance von Gruppen groß oder größer ist, wenn insbesondere die Führungskraft in den Kreisen eine zentrale Rolle einnimmt, ne? Also eher integrativ wirken.
Also je zentraler die Position von der Führungskraft, umso besser die Performance. Da gibt es Artikel dazu.
Mhm. Ja. Wäre dann diese Herangehensweise nicht sogar auch spannend aus Sicht der Unternehmen, wenn es darum geht, Führungspositionen zu besetzen, sich anzuschauen, welche Personen, ne, also oft ist es ja so, dass aus einem Team heraus eine Person in eine Führungsposition gesetzt wird, ne, die dahin entwickelt wird. Keine Ahnung, die alte Führungskraft ist die Karriereleiter hochgefallen oder die andere Führungskraft hat das Unternehmen verlassen. Würdest du sagen, es wäre eine spannende Basis für die Auswahl der Führungskräfte, sich anzuschauen, welche Rolle nimmt die ausgewählte Person, die möglicherweise diesen Job aufnehmen soll, innerhalb der Kreise ein?
Um das noch anschaulicher und konkreter werden zu lassen, die Kreise kommen ja zustande aus der Abweichung zwischen Selbst- und Fremdbild. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, auf was wäre zu schauen aus Unternehmenssicht? Ja, ich schaue meine Führungskräfte an und schaue an, welche von den Führungskräften kultiviert am wenigsten oder am meisten Spannungen im Selbst-Fremdbild, also im selber wahrgenommenen Beitrag zur Sicherheit im Team versus wie es die anderen wahrnehmen. Mhm. Und weiß nicht, ich habe ein paar hundert Teams jetzt gesehen und auch 60, 70, 80 intensiv begleitet die letzten Jahre. Und da würde ich schon sagen, dass das eine spannende Hypothese ist. Ja. Mhm. Also je größer die Spannung zwischen Selbst-Fremdbild, umso dysfunktionaler und umso stressreicher und umso weniger erfolgreich das Führungsverhalten. Ich würde sogar noch weiter gehen. Entweder, also wenn das einen bestimmten Pegel überschreitet, den ich mittlerweile auch also angeben kann, dann führt es zuverlässig dazu, dass entweder die Führungskraft, und ich habe jetzt mehrjährige Beobachtungen, dass die Führungskraft dann irgendwann mal nicht mehr in der Rolle ist, beziehungsweise dass dann halt unter Umständen aus Rest vom, der Rest vom Team nicht mehr in der Rolle ist oder je nachdem, wer der Machtkampf gewinnt. Ja. Also aus Unternehmenssicht wäre das schon mal vielleicht eine Perspektive wert, genau diesen Unterschied zwischen Selbst-Fremdbild von der Führungskraft im Verhältnis zum Rest vom Team also wahrzunehmen, ja.
Joe, wir sind leider auch in unserer fortgesetzten Folge schon am Ende unserer Zeit. Wir versuchen ja immer so einen kleinen Takeaway für die Hörerinnen und Hörer mit auf den Weg zu geben. Wenn du jetzt dich mal auf das Gedankenspiel einlässt, du bist in diesem Team mit 10 Personen und das kann sich jetzt vielleicht nicht deine Arbeit als Externer leisten. Was würdest du der Führungskraft empfehlen? Wie sollte sie an das Thema rangehen? Was für Werkzeuge aus deiner Toolbox würdest du der Person empfehlen? Was wären so die Schritte, die du sagen könntest, wenn ihr euch jetzt keinen externen Berater zur Begleitung leisten könntet, was wären die Schritte, die du empfehlen würdest?
Naja, der erste Hinweis wäre ganz selbstlos, nämlich mal die paar Stunden zu investieren, um das Buch zu lesen. Also ich habe es wirklich versucht, so zu schreiben oder dass man es Schritt für Schritt mit dem eigenen Team in 6 Levels ist es dargestellt, dass man Level für Level durchgehen kann. Eben wenn die Ausgabe zu groß ist, was ich auch nachvollziehen könnte, dann sind alle meine Tools, also die Toolbox, die Arche, der Fragebogen, gratis, Open Source, online auf meiner Website verfügbar. Und wenn wir jetzt über die Playbox reden, würde ich tatsächlich empfehlen, diese 90 Minuten zu machen, die ich vorher schon mal kurz skizziert habe. Die sind da beschrieben. Also das wäre eins. Die 90 Minuten mit dem Team, inklusive halt Fragebogen und das dann verarbeiten lasse im Team und Baby Steps. Dann 2 wäre das Thema, wenn ich es jetzt mit der Führungskraft zu tun habe, das Thema innere Sicherheit, dass ich für mich mal klar kriege, was sind meine Sicherheitsanker-Trigger-Themen, wie kann ich wahrnehmen, ob ich mich innerhalb oder außerhalb von meinem Windows of Tolerance Beweg und was sind Selbstregulationsübungen, zum Beispiel Atemübungen, die ich machen kann, um mich runter zu regulieren, um dann nicht selber in eine Defensivreaktion zu kommen. Das ist dargestellt auch in der Playbox. Da gibt es ein Dossier zum Thema innere Sicherheit. Das könnte man sich mal anschauen. Das wäre aus Kapitel 3 im Buch. Wenn man das weitergehen will, könnte man Sicherheitsanker-Trigger-Themen thematisieren im Team. Das wäre 50% von der Miete. Also wenn es dir klingt, in deinem Team drüber zu reden, was sind Sicherheitsanker und Triggerthemen von jedem Einzelnen, das auf eine aufrichtige Art und Weise zu machen, dann sind wir bei über den Berg, dann sind wir bei 50%. Und das Dritte, das wäre dann also High-End und schon einigermaßen riskant als Einstieg. Das würde ich drum als Level 5 von 6 machen. Also habe ich auch so beschrieben im Buch. Das wird tatsächlich die sichere Kreise sichtbar machen mit der Arche. Und die dann in einer ähnlichen Art und Weise, wie wir es jetzt die letzten 15 Minuten diskutiert haben, als Ausgangspunkt nehmen für eine, ja, für eine Teamentwicklung.
Wunderbar. Vielen Dank.
Das wären so diese drei Punkte und eben vielleicht können wir den Link unten noch reingeben, dass die Menschen, das, die das hören allenfalls, die sich das anschauen können.
Genau, also Links zu den genannten Aspekten werden wir in die Shownotes packen. Da ist auch mit Sicherheit der Kontakt zu Joe möglich, im Zweifel über LinkedIn zu erreichen. Das war unser Weg damals, wie wir in Kontakt gekommen sind. Da gibt es auch immer mal wieder spannende Inhalte von ihm. Vielen Dank für den Austausch. Hat großen Spaß gemacht. Wir sehen uns ja in der nächsten Ausgabe von Roundtable wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und ja, bin gespannt, was noch kommt.
Ich habe zu danken, Achim. Tschüss.
Das war Zufrieden arbeiten. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Darüber hinaus sind wir offen für Kritik, Kommentare und Anregungen. Schick uns hierzu doch einfach eine Mail an podcast@consulimus.de. Am meisten aber freuen wir uns über eine persönliche Weiterempfehlung und wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.